Herzlich willkommen bei unserem Dein Kind ist besser als du denkst Podcast. Der Podcast, der dir zeigt, warum du dem inneren Ernährungskompass deines Kindes vertrauen kannst.
Wir sind Katharina und Julia von Confidimus und in diesem zweiten Teil zum Thema innerer Ernährungskompass sprechen wir über Appetit und Bekömmlichkeit und wir erklären dir, warum es kein schlechtes Benehmen ist, wenn Kinder bestimmte Lebensmittel ablehnen. Und darüber hinaus erfährst du, wie du gelassener werden kannst, wenn du das Gefühl hast, dass der Speiseplan deines Kindes doch recht eintönig ist. Schön, dass du zuhörst. Ja, Katharina, ich möchte diese Folge zum Thema Appetit und Bekömmlichkeit, das ist ja auch ein ganz großes und wichtiges Thema bei unserer Arbeit, gerne einleiten mit einem Satz, den, glaube ich, ganz, ganz viele Eltern kennen, nämlich, bäh, Mama, das mag ich nicht. Den hast du wahrscheinlich auch schon häufiger mal gehört bei dir am Esstisch, oder?
Ja, also zumindest vor einigen Jahren habe ich den noch häufiger gehört, als ich nämlich selber noch den Kindern signalisiert habe, dass sie doch das oder das oder das jetzt essen sollten. Und dann kommt natürlich sozusagen als ablehnende Reaktion oder als so eine gewisse Rebellion sowas wie, bäh, das mag ich nicht. Mittlerweile ist das bei uns anders. Die Kinder müssen das gar nicht mehr sagen, weil sie schon wissen, dass sie es nicht essen müssen, wenn sie nicht gezwungen werden. Deswegen kommt dieser Satz bei uns am Esstisch eigentlich weniger noch vor. Aber das finde ich eben auch ganz spannend, ne? Dass dieser Satz, bäh, das mag ich nicht, eigentlich ein Satz ist, der nur dann kommt, wenn wir als Eltern glauben, dass wir es besser wissen als die Kinder, was ihnen gut bekommt und was nicht, oder?
Ja, absolut. Und ich kann mich auch noch dran erinnern, es ist noch nicht so, so lange her, dass ich in mir auch echt dann oft so einen Ärger gespürt habe, ne? Wenn mein Sohn gesagt hat, das mag ich nicht, das esse ich nicht, weil da kommen ja zwei Dinge zusammen, ne? Zum einen, man hat sich irgendwie Mühe gegeben mit der Mahlzeit, ja? Und zum anderen werden ja ganz häufig die Dinge mit bäh, das mag ich nicht kommentiert von den Kindern, die wir als gemeinhin gesund betrachten, ja? Das heißt, Lebensmittel, von denen wir denken, das ist gut für mein Kind, das braucht mein Kind. Und dann entsteht natürlich so ein Ärger oder manchmal vielleicht auch so eine kleine Wut in uns, wenn die Kinder das, was wir als gesund erachten und was wir mit viel Liebe und Hingabe vorbereitet haben, nicht gegessen wird.
Absolut. Und ich glaube auch hier, auch wenn wir hier den Schritt zurückgehen und auch unsere letzte Folge uns anschauen, wo es um Hunger und Sättigung ging, ist es auch bei Appetit und Bekömmlichkeit so, dass wir ja in unserer Gesellschaft nicht so präsent haben, dass Kinder auf die Dinge Appetit haben, die ihnen meistens dann auch gut bekommen und die ihr Körper braucht. Also dass das quasi ein körperliches Signal ist, worauf die Kinder hören wollen. Und wir als Eltern glauben oft, dass wir ihnen das verbieten müssten, auf dieses Signal zu hören. Und dadurch schädigen wir eigentlich ihren inneren Ernährungskompass.
Ganz genau, denn wenn man sich mal genau anschaut, dann steckt da ja eigentlich auch ein sehr kluges Sicherheitsprinzip des Körpers dahinter, wenn Kinder bestimmte Lebensmittel ablehnen. Nämlich das Prinzip, ich esse erstmal nur das, was ich kenne, weil unser Körper ist ja auf Überleben programmiert. Das heißt, der Körper hat natürlich überhaupt gar kein Interesse daran, dass wir Dinge zu uns nehmen, die unserem Körper schaden, das heißt, die uns nicht gut bekommen. Und es ist ja auch so, dass wenn Kinder anfangen, Essen zu lernen, dass wir ihnen dann verschiedene Dinge anbieten und Schritt für Schritt probieren die Kinder ja neue Lebensmittel. Und es ist natürlich ganz klar, dass sie immer da beherzt zugreifen, was sie schon gut kennen, was sie schon probiert haben und wo sie eben für sich ganz individuell eine hohe Bekömmlichkeit festgestellt haben. Und das erklärt ja auch so ein bisschen, warum sich in unterschiedlichen Kulturen ganz unterschiedliche Geschmacksvorlieben ausbilden, weil wir eben lernen, das zu mögen, was uns immer wieder angeboten wird. Und wo wir eben wissen, okay, das habe ich schon probiert, das bekommt mir, das schadet mir körperlich nicht. Und dennoch, Katharina, müssen wir da auf einen Punkt hinweisen, nämlich Vielfalt ist an der Stelle ganz wichtig. Warum ist das so wichtig, dass wir, obwohl unsere Kinder manchmal sehr einseitig essen, nicht aufgeben, Vielfalt anzubieten?
Das ist ein gutes Stichwort, nicht aufzugeben, ne? Weil manchmal wird es dann natürlich auch zu so einer Art selbsterfüllenden Prophezeiung, ne? Wenn ich jetzt davon ausgehe, mein Kind mag nur trockene Nudeln und ich fange an, meinem Kind nur noch trockene Nudeln hinzustellen, dann kann mein Kind ja gar nicht eine Neugier auf was anderes entwickeln. Das heißt, nur wenn es umgeben ist mit immer wieder neuen, ja, Geschmacksrichtungen, kann es ja auch seine Neugier, die ja in dem Kind drinsteckt, ausleben und dann einfach, wenn für das Kind die Zeit reif ist, dieser Neugier folgen und dann Schritt für Schritt immer wieder neue Dinge ausprobieren.
Ja, genau. Wir haben es, glaube ich, einmal sehr plakativ formuliert im Sinne von, wenn ein Kind nie Fisch auf dem Esstisch gesehen hat, dann kann ihm sein Körper darauf ja auch keinen Appetit machen.
Genau. Also auch wenn das für Eltern eine Zeit lang frustrierend sein kann, wenn die Kinder einfach sehr einseitig essen, ist es trotzdem hilfreich, wenn sie ja einfach aus einer Vielzahl auswählen können. Und da kann man aber auch dazu sagen, dass es für Kinder ganz normal ist, speziell für kleine Kinder. Da gibt es sogar diese ganz explizite Picky-Eater-Phase, dass Kinder einseitig essen. Das hat auch damit zu tun, dass ihnen, ja, wenn sie gerade in einem Entwicklungsschub sind zum Beispiel, dass da so viel Neues auf Kinder einprasselt, dass sie dann in puncto Essen einfach gerade nicht experimentieren wollen, dass sie festgestellt haben, okay, das ist jetzt gerade etwas, was ich gut verdauen kann, was ich gut verarbeiten kann, was mir gut bekommt, das gibt mir Sicherheit. Und dann gibt es einfach Phasen, in denen wollen die Kinder nicht experimentieren, weil sie wissen, das ist gerade das, was mir gut tut. Und der Zeitpunkt für Neugier ist dann einfach wieder zu einem späteren Zeitpunkt. Das heißt, es ist einfach ganz normal, dass Kinder eine Zeit lang bestimmte Dinge ablehnen. Und was auch ganz normal ist, ist, dass Kinder eine Präferenz für Süßes haben. Speziell kleine Kinder. Schon die Muttermilch ist süß. Süß signalisiert uns, dass von Süßem keine Gefahr ausgeht, weil Früchte, die süß sind, auch bekömmlich sind. Also eigentlich nichts, was süß ist, ist giftig. Das heißt, das ist auch ein sehr spannender Überlebensmechanismus, dass Kinder Süßes mögen. Und Süßes gibt natürlich sehr viel Energie. Und das wird ja bei uns oft sehr kritisch gesehen im Sinne von, ja klar, das Süße gibt viel Energie, also werden Kinder dick. Aber das passiert nicht, wenn sie gut im Kontakt sind mit ihren Signalen, die der Körper ihnen gibt. Das heißt, auch da ist eine Präferenz für Süßes normal bei Kindern. Und je älter Kinder werden, umso mehr verändert sich das und umso mehr Neugier entsteht auf andere Geschmacksnuancen, andere Geschmacksrichtungen. Und diese Neugier kommt automatisch. Und wir können das natürlich auch unterbinden, diese Neugier, indem wir den Kindern zu früh sagen, probier doch das mal und ich möchte, dass du wenigstens hiervon mal eine Gabel voll nimmst. Da töten wir eigentlich diese natürliche Neugier ab, sodass die Kinder, wenn sie eigentlich neugierig darauf würden, schon reflexhaft quasi sagen, sie wollen das nicht, weil sie sich einfach bevormundet fühlen. Wie siehst du das?
Ja, ich würde tatsächlich nochmal zu dem Punkt, den du eben genannt hast zum Thema, wir haben eine Präferenz für Süßes, ne? Weil das finde ich wirklich sehr, sehr eindrücklich und auch faszinierend, dass wir uns vor Augen halten, es gibt auf dieser Welt kein einziges Lebensmittel, das süß schmeckt und gleichzeitig giftig ist. Das heißt, das ist so tief in uns drin, dass wenn wir etwas Neues probieren, das süß schmeckt, wir sofort intuitiv wissen, dass wird mir körperlich nicht schaden. Und bei so bitterem Geschmack verhält es sich natürlich sehr anders. Und auch manche Gemüsesorten haben ja auch häufig so einen bitteren Geschmack, ne? Sodass der Körper da sozusagen diesen Sicherheitsmechanismus ja eingebaut hat. Das heißt, wir probieren etwas, es schmeckt vielleicht ein bisschen bitter und wir haben sofort den Impuls und es ist so tief in uns verankert. Oh mein Gott, das könnte mir vielleicht körperlich schaden.
Genau, und es ist ja auch so, dass diese Dinge uns tatsächlich auch schaden können. Also wir kriegen ja immer wieder beigebracht, auch von der DGE, 5 Portionen Obst und Gemüse. Und es wird so dargestellt, als sei Gemüse in jedem Fall für Kinder gut. Und das ist eben nicht so. Natürlich, wenn Kinder mit Appetit und mit Spaß, Freude ein Gemüse essen, dann signalisiert ihm der Körper offensichtlich auch, dass das etwas ist, was dem Kind jetzt gerade gut bekommt. Aber wenn das Kind ein Gemüse wirklich ablehnt, weil es ja spürt, das riecht nicht gut, das schmeckt nicht gut, dann ist das oft einfach ein Signal des Körpers, dass das gerade eben nicht das Richtige für uns ist. Wenn ein Kind Spinat ablehnt, dann kann es sein, dass es die Oxalsäure, die im Spinat drin ist, nicht gut verstoffwechseln kann. Und dann ist es eben kein schlechtes Benehmen, wenn das Kind den Spinat ablehnt. Und wir müssen dafür sorgen, dass das Kind jetzt das bekommt, was es eigentlich braucht, sondern es ist so, dass das Kind diesen Spinat in dem Moment einfach nicht gut gebrauchen kann und dass wir gut daran tun, dem Kind diese Freiheit zu lassen, dass es eben sich nicht etwas zuführen muss, das vielleicht nicht gut fürs ist.
Genau, das heißt, auf den Punkt gebracht, Ablehnung ist kein schlechtes Benehmen. Und ich glaube, was an der Stelle auch wichtig ist, ist zu erwähnen, ist, dass wir oft schon am Geruch erkennen, ja, oder unser Körper anhand des Geruchs erkennt, ob Bekömmlichkeit besteht oder nicht. Da hat wahrscheinlich jeder, der uns jetzt gerade zuhört, auch eine eigene Erfahrung, dass manchmal wir Dinge sehen oder riechen und das Gefühl haben, oh nee, das macht mir irgendwie überhaupt keinen Appetit. Ja, so innerlich sträubt sich alles dagegen, manche Dinge zu essen. Und dann ist es natürlich auch eine große Überwindung, wenn dann jemand neben einem, oder es würde uns eine große Überwindung kosten, wenn jemand neben uns sitzt und sagt, du probierst aber. Und im Grunde ist das ja genau das, was häufig am Esstisch dann mit Kindern auch passiert, weil Eltern häufig sagen, ja, aber wenn du es nicht probiert hast, kannst du doch gar nicht wissen, ob es dir schmeckt. Wie stehst du dazu, Katharina? So diese Frage, ist Probieren noch Pflicht? Sollten Kinder Dinge probieren, um festzustellen, das schmeckt mir oder das schmeckt mir nicht?
Also ja, ich denke, auch das ist ein Stück weit ein bisschen individuell, wie sehr Kinder auch nach dem Geruch gehen. Na, also zum Beispiel, für mich ist es so, und als Kind war das auch schon so, wenn etwas für mich unangenehm riecht, dann schmeckt es mir nicht. Also ich habe noch nie erlebt, dass das anders gewesen wäre. Also wenn ich einen Geruch nicht mag, dann mag ich den Geschmack auch nicht und dann signalisiert mir mein Körper, dass mir das nicht bekommt. Also manchmal ist es ja so, dass bei vielen Lebensmitteln ist es ja so, dass sich der Körper über die Zeit verändert. Also dass uns als Kind etwas nicht schmeckt, was uns als Erwachsener schmeckt. Das heißt, da braucht unser Erwachsenerkörper offensichtlich was anderes als unser Kinderkörper. Und manchmal ist es so, dass es ja Lebensmittel gibt, die hassen wir einfach unser ganzes Leben lang. Und dann bin ich mittlerweile auch davon überzeugt, dass das auch ein ganz klares Signal ist, dass das unserem Körper nicht bekommt. Also bei mir beispielsweise Rosenkohl. Ich hasse Rosenkohl. Und ich habe an dem Geruch erkennen können, dass das absolut nicht das Richtige für mich ist. Ich erlebe aber auch immer wieder Eltern, die mir sagen, ja, bei uns ist es so, dass mein Kind sagt, so, das mag ich nicht vom Geruch. Und wenn man dann sagt, hey, magst du es denn mal probieren, mal in den Mund nehmen? Und zum Beispiel auch, wenn es gar nicht geht, dann darfst du es auch wieder ausspucken sogar. Dass dann Eltern berichten, dass Kinder, wenn sie es erstmal im Mund haben, sagen, ach, ist doch ganz gut. So, also von daher möchte ich das jetzt nicht ganz verallgemeinern sagen. Ich glaube, manche Kinder können es am Geruch schon erkennen. Andere Kinder, ja, haben vielleicht schon auch so diese Neugier zu sagen, ich nehme es mal in den Mund und ich schaue mal dann, was es mit mir macht. Aber wenn das Kind dann signalisiert, nein, ich möchte das nicht, mir schmeckt das nicht, dann finde ich, ist es auch ganz wichtig, das zu respektieren. Und was ich da vielleicht auch noch dazu sagen möchte, als ich einen Vortrag gemacht habe, hat meine Mutter zu mir gesagt, ja, aber es ist doch ganz klar, dass wir auch Dinge essen, die wir nicht mögen. So, weil die halt gesund sind. Und da würde ich ganz klar sagen, nein, auch als Erwachsener nicht. Wir sollten nie Dinge essen, die uns widerstreben, weil es einen Grund hat, warum uns das widerstrebt. Und wenn es uns widerstrebt, dann kann es für den Körper auch nicht gesund sein.
Ja, ganz genau. Also das sehe ich ganz genau so. Und vielleicht am Rande, also du sagst, du hasst den Rosenkohl. Ich habe ihn früher auch gehasst in meiner Kindheit und Jugend, weil er mir auch oft so ein bisschen aufgezwungen wurde im Sinne von, jetzt probier doch mal. Ist ein grünes Gemüse, schmeckt auch total gut. Und ich hatte da auch immer so diesen inneren Impuls, so nein, für mich riecht es komisch, ich möchte das einfach nicht essen. Und es ist aber jetzt tatsächlich so, dass ich ja seit ein paar Jahren schon das unglaublich gerne esse. Also da hat sich geschmacklich bei mir was verändert. Ich mag das inzwischen auch wirklich gerne riechen. Und vielleicht zum Thema probieren. Also ich finde, du hast schon recht, weil man sagt, da findet jede Familie so ihren eigenen Weg und Eltern kennen ihre Kinder am besten. Das heißt, solange wir nicht mit Druck und Zwang arbeiten und sagen, doch, das wird probiert, finde ich das vollkommen in Ordnung, wenn man Kinder ja auf eine liebevolle Art und Weise zum Probieren auch animiert. Bei uns ist es tatsächlich so, dass wir uns davon verabschiedet haben. Also bei uns läuft es tatsächlich nur noch über den Geruch. Also ich hatte kürzlich mal eine Honigmelone gekauft statt Wassermelone. Wir essen sonst viel Wassermelone und ich dachte, ach, ich wechsle mal, ja, ich probiere mal was Neues aus. Und der Paul war tatsächlich am Anfang sehr neugierig und sagte, was ist das denn? Und sage ich, ja, das ist Melone. Aber keine Wassermelone. Nee, stimmt, ist keine Wassermelone. Ich will aber Wassermelone. Und dann habe ich ihm gesagt, ja, die habe ich nicht gekauft diesmal, aber vielleicht magst du mal probieren. Nein, ich möchte nicht probieren. Dann habe ich gesagt, dann lass uns doch vielleicht mal dran riechen. Und so eine Honigmelone, wenn die sehr süß ist, die riecht ja auch sehr intensiv und fruchtig, ne? Und dann hat er gesagt, okay, ich riech mal. Und dann haben wir beide unsere Nase so über die kleine Schüssel gehalten und ich habe ihn dann beobachtet und er hat wirklich so kurz reingespürt und dann gesagt, ja, okay, ich probiere. Aber ich probiere nur ein kleines Stück, ein ganz kleines Stück, Mama. Und er hat dann probiert, hat dieses kleine Stück vorsichtig in den Mund genommen, mehrmals von rechts nach links geschoben im Mund und dann nochmal kurz innegehalten. Und das ist dann so der Moment, wo die Kinder entscheiden, möchte ich davon mehr oder nicht? Und hat dann gesagt, ja, schmeckt gut, ich nehme gern noch mehr. Und hat dann schlussendlich die ganze Schüssel gegessen. Das heißt, ich für mich habe da wirklich eine gute Erfahrung mitgemacht, einfach nur zu riechen und dann auch wirklich zu akzeptieren, wenn er sagt, nein, das möchte ich nicht essen. Das ist für mich vollkommen okay. Und natürlich ist es auch genauso okay, wenn er sagt, ja, okay, das probiere ich.
Ja, absolut. Also ich finde, das ist eine sehr, sehr schöne Anekdote, die einfach zeigt, dass das einfach der richtige Weg für euch ist. Und ich möchte vielleicht auch noch ganz kurz zum Schluss eine kurze Anekdote berichten, weil wir immer wieder den Einwand hören, ja, wenn die Kinder nach ihrem eigenen Appetit entscheiden dürfen, dann essen die Kinder nur Süßigkeiten. Also das ist so ein Glaubenssatz. Und ich habe da auch Verständnis dafür. Ne? Das ist ja oft so, dass man das Gefühl hat, so oh Gott, wenn die Kinder das entscheiden können, dann werden die nur was Süßes wählen. Aber wir haben da auch, was das betrifft, einen ganz tollen Mechanismus in uns, und zwar die spezifisch-sensorische Sättigung. Das heißt, unser Körper hält uns davon ab, dass wir uns sehr einseitig ernähren. Und eine Freundin von mir, die hat mal ein Experiment gemacht. Und zwar hat sie an Halloween, als die Kinder ja natürlich dann immer an der Tür standen und die Süßigkeiten sich abgeholt haben, hat sie den Kindern mal so eine Gemüseplatte angeboten. Also hat da jetzt auch nicht irgendwas zur Bedingung gemacht und hat gesagt, ihr bekommt die Süßigkeiten nur wenn oder so, sondern sie hat einfach den Kindern, die ja wahrscheinlich schon an vielen Haustüren waren und vielleicht auch schon vieles an Süßigkeiten gegessen haben auf ihrem Weg, hat sie einfach mal so kommentarlos diese Gemüseplatte hingehalten. Und sie war selbst, das war für sie so ein Experiment, und sie war selbst total überrascht, dass die Kinder einfach total beherzt zugegriffen haben. Also die Kinder haben gespürt, dass jetzt etwas Frisches etwas ist, was ihnen einfach total gut tut. Und ihr Körper hat ihnen auf natürliche Weise Appetit darauf gemacht. Und ich finde, das zeigt sehr schön, dass die Kinder eben diesen inneren Ernährungskompass haben, der ihnen auch zeigt, wann der Körper was anderes braucht. Und das vielleicht noch abschließend. Natürlich gibt es auch Kinder, die unverhältnismäßig viel Schokolade essen, wenn man sie lässt. Das hat dann aber mit emotionalem Essen zu tun. Das werden wir in einer der anderen Folgen thematisieren. Und ich denke, soweit erstmal können wir sagen, Kinder, die körperlich und seelisch im Gleichgewicht sind und die aus einer vielfältigen Auswahl wählen können, die wählen auf jeden Fall Produkte und Lebensmittel, die ihnen gut bekommen und die dann auch gesund sind für ihren Körper und für das, was sie gerade brauchen.
Ja, absolut. Also das ist ein tolles Beispiel, finde ich, und ein tolles Experiment, was deine Freundin da gewagt hat. Und ich kann mir vorstellen, dass sie da tatsächlich selbst überrascht war, dass die Kinder irgendwie so beherzt zugegriffen haben von dem Gemüse, weil das ist ja etwas, was wir, finde ich, auch gesellschaftlich immer gar nicht so voraussetzen. Ne? Wir sehen ja vor unserem inneren Auge immer die Kinder, die sich nur auf das Süße stürzen, ja, und bei dem Gemüse immer die Nase rümpfen. Insofern finde ich das wirklich ein tolles Experiment an der Stelle, was, ja, kann ich mir durchaus vorstellen, da ihr wahrscheinlich auch so ein bisschen die Augen geöffnet hat. Ne? Und ich finde auch, wenn man sich mal vorstellt, man würde jetzt 7 Tage die Woche sein Leibgericht essen. Ja, auch etwas, was man unglaublich gerne isst, würde man wahrscheinlich spätestens an Tag 3 oder 4 denken, boah, jetzt, also der Volksmund sagt, jetzt hängt's mir wirklich zum Halse raus. Das heißt, unser Körper signalisiert dann gegenüber einer Speise, die wir vielleicht unglaublich gerne essen, auch eine gewisse Abneigung, weil er spürt, ich bin jetzt hier nicht gut versorgt. Ich brauche jetzt etwas anderes. Ich sehne mich nach Vielfalt. Und auch das, also ist nochmal ein ganz wichtiger Punkt, finde ich, ist ein sehr kluges Sicherheitsprinzip des Körpers, einfach weil er uns auf ganz natürliche Weise vor einseitiger Ernährung schützt.
Ja, und man sieht das natürlich auch, ich glaube, jeder spürt das bei diesen sehr einseitigen Diäten. Na, wenn man jetzt irgendwie schon mal eine Ananas-Diät gemacht hat oder die Kohlsuppendiät oder was auch immer was, einfach eine sehr einseitige Diät, dann wird das natürlich deswegen zur Qual, weil unser Körper uns die ganze Zeit signalisiert, ich möchte Abwechslung, so, das ist gerade nicht mehr das Richtige für mich. Und man glaubt ja dann bei diesen Diäten, dass man jetzt gegen die inneren Signale kämpfen und angehen muss und dass man jetzt diszipliniert da durchgehen muss, um dann das gewünschte Resultat zu erzielen. Und das funktioniert ja nie, das wissen ja, glaube ich, mittlerweile auch die meisten, dass das keine langfristigen Erfolge hat. Aber ich finde, so wird es auch nochmal so deutlich, dass man in dem Moment gegen die Körpersignale ankämpft, und zwar gegen Körpersignale, die unser Körper sich quasi über Hunderttausende von Jahren ja entwickelt hat durch die Evolution. Wir gehen quasi gegen unser Wunderwerk Körper vor. Und ich finde, wenn man sich das so vergegenwärtigt, dann wird mir zumindest ganz plausibel, warum das einfach überhaupt keinen Sinn machen kann.
Ja, und ich glaube, wir haben jetzt tatsächlich in dieser und auch in unserer letzten Folge zum inneren Ernährungskompass ganz viele Punkte aufgegriffen, die zeigen, wie wichtig es doch ist, diesen inneren Kompass zu schärfen und im Gleichgewicht zu halten. Und das sind sicherlich auch alles Aspekte, die wir auch in unseren nächsten Folgen immer wieder aufgreifen werden, weil sich im Grunde im Kern ja alles darum dreht, diesen inneren Kompass im Gleichgewicht zu halten. Und vielleicht werfen wir jetzt noch einen kurzen Blick auf unsere nächste Folge. Da werden wir nämlich über Ernährungsregeln sprechen und wir werden der Frage auf den Grund gehen, warum sie tatsächlich oft mehr schaden als nützen. Und wir werden dir natürlich ein paar Tipps an die Hand geben, wie du beim Thema Ernährungsregeln gelassener werden kannst. Ansonsten vielleicht noch ein Hinweis in eigener Sache. Unser Buch kann tatsächlich jetzt schon vorbestellt werden. Es trägt den gleichen Titel wie unser Podcast, nämlich Dein Kind ist besser, als du denkst. Und ja, unser Buch wird am 15. März erscheinen beim Kösel Verlag. Und wer jetzt denkt, ja, das wäre für mich genau das Richtige, der kann gerne auf der Website bei Kösel bei den Neuerscheinungen einmal schauen und kann sich sein Exemplar jetzt tatsächlich schon sichern. Ja, Katharina, damit sind wir für heute am Ende.
Genau, das heißt, uns bleibt ja nicht mehr zu sagen, als dass wir uns sehr freuen, wenn du auch bei der nächsten Folge wieder mit dabei bist. Ja, bis dahin, mach es gut und nicht vergessen, dein Kind ist besser, als du vielleicht denkst.